Guten Morgen, liebe Gemeinde. Auch ein herzliches Willkommen an alle Gäste. Schön, dass ihr heute bei uns gemeinsam den Gottesdienst feiern wollt. Es ist echt was Schönes, dass wir jeden Sonntag gemeinsam einen Gottesdienst feiern. Und schon die ersten Nachfolger von Jesus haben sich oft unter der Woche getroffen, manche auch jeden Tag. Aber sie haben sich immer am Sonntag gemeinsam getroffen, alle zusammen, um zu feiern, um zu singen, um zu beten, um Gottes Wort zu hören. Und es ist auch schön, dass wir heute, 2000 Jahre fast später, noch immer das Gleiche machen dürfen und gemeinsam heute Gott loben und preisen dürfen und von ihm hören. Und ich freue mich jetzt auch, dass wir gemeinsam von Gottes Wort hören wollen. Und ich hoffe, dass es eine Ermutigung für uns wird, eine Herausforderung. Gott hat uns ja sein Wort für verschiedene Sachen gegeben, aber was wir wissen, es ist wahr und es ist ohne Fehler und es spricht heute noch in unserer Situation. Es ist relevant. Und deswegen wünsche ich mir auch für uns, dass wir heute wirklich zuhören und beten und hoffen, dass Gottes Wort in unsere Situation spricht. Heute geht es um die Frage, wie sollen wir eigentlich als Christen leben? Wie gehen wir damit um, dass Gott jeden Einzelnen von uns verschiedene Gaben gegeben hat? Wie können wir diese Gaben herausfinden, diese Talente, dass Gott jeden Einzelnen verschieden gemacht hat? Auch wie gehen wir damit um, dass wir wissen, dass unser Leben auf dieser Erde begrenzt ist? Ja, eine kurze Zeit, wir haben es ja vorhin gerade erst in der Gebetszeit diese Erinnerung gehabt. Unser Leben ist ein kurzes Leben. Man weiß nicht, wann es enden wird. Wie soll man also jetzt unser Leben, das irgendwann auf dieser Erde mal ein Ende haben wird, am besten leben? Wie können wir uns da einsetzen? Wie können wir unser Leben leben in dem Hinblick, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird und dass er dann einiges richtigstellen wird? Das sind so die Fragen, die wir heute im Hinterkopf haben, wenn wir uns dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, anschauen. Ein Gleichnis ist eben eine Geschichte, die einen Vergleich darstellt. Und auch heute werden wir da einen Vergleich sehen in dieser Geschichte. Und als Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, das ist für uns aufgeschrieben im Matthäusevangelium Kapitel 25. Und dann in Matthäus 24, 25, da ist es so die Endzeitrede von Jesus, sagt man oft. Da redet er über Sachen, die eines Tages passieren werden. Da redet er über diese Erwartung, wie wird es eigentlich weitergehen, was wird passieren, wenn Jesus aufersteht von den Toten, in den Himmel auffahrt und dann wir hier als seine Gemeinde, als seine Kirche warten, ob er wiederkommt. Wie gehen wir mit Schwierigkeiten um? Und erzählt er verschiedene Gleichnisse, wo es eigentlich immer darum geht, dass wir es eigentlich wissen sollten, dass Jesus eines Tages wiederkommt und dass wir unser Leben eben in diesem Wissen leben sollen. Da ist auch noch das Gleichnis von den Brautjungfern drinnen, das wird der Daniel, glaube ich, in ein paar Wochen predigen. Freuen wir uns auch da schon drauf, wie wir dann hören, wie wir uns wirklich einstellen können auf das. Aber heute soll es eben auch um diese Frage gehen, wie leben wir unser Leben im Hinblick auf Jesu Wiederkunft. Es war mal ein Geschäftsmann und dieser Geschäftsmann, der hat so einige Millionen, ja vielleicht sogar Milliarden auf seinem Konto gehabt. Und er ging fort in ein fernes Land. Und er hat sich gedacht, naja, das ganze Geld, das auf meinem Konto ist, das nehme ich jetzt nicht mit. Das übergebe ich meinen Dienern, meinen Geschäftspartnern. Die sollen sich in der Zwischenzeit darum kümmern und das Geld gut anlegen, investieren. Und in ein paar Jahren kehre ich wieder und dann rechnen wir das ab. Und er ruft drei seiner Diener zu sich. Und einem Diener gibt er 5 Millionen, den anderen 2. Und dem dritten Diener gibt er 1 Million. Und jedem gibt er diese Geldbeiträge nach den Fähigkeiten entsprechend. Sind 5 Millionen, 1 Million sind alles hohe Beträge. Also die waren alle gute Geschäftsmänner, diese Diener. Die haben alle gewusst, wie sie ja schlau etwas anlegen können, weil man verschenkt ja nicht einfach mal so 1 Million. Aber der eine war anscheinend besser als der andere oder der eine hat vielleicht das schon ein bisschen länger gemacht und kriegt halt einer 5, der andere 2 und der letzte 1 Million. Und dann geht er fort, der Geschäftsmann, und sagt, ich komme wieder, kümmert euch um meine Millionen und schauen wir mal, wie das ausgeht. Der erste Diener, dem 5 Millionen gegeben worden sind, der geht sofort los und investiert sein ganzes Geld. Er investiert das Geld, er legt es an, er handelt damit, er lässt das Geld arbeiten, wie man so schön sagt. Und es dauert nicht lang und er erarbeitet einen großen Profit. 100%iger Profit, 100%iger Gewinn. Er kriegt nochmal 5 Millionen dazu. 10 Millionen hat er jetzt auf dem Konto. Der zweite Diener, der mit den 2 Millionen, der macht es ähnlich. Er geht sofort los, investiert das Geld und ja, nach einiger Zeit bekommt auch er 2 Millionen zurück und sitzt dann auf seinen netten, gemütlichen 4 Millionen. Der dritte Diener, der macht es ein bisschen anders. Er nimmt die 1 Million, ja, der vergrabt sie bei sich im Garten und denkt sich, da ist wenigstens sicher, da kann nichts passieren, da ist kein Risiko dabei. Und wenn er dann mal wieder zurückkommt, der Geschäftsmann, dann kriegt er zumindest seine Million wieder. Dann kann es nicht sein, dass ich das Geld mal verliere. Da im Garten in der Erde ist es sicher. Und die Jahre ziehen ins Land und ja, die ersten zwei freuen sich, dass sie einen Gewinn gemacht haben. Der dritte denkt sich, naja, mein Geld ist noch immer sicher in meinem Garten vergraben. Und dann kommt der Geschäftsmann zurück. Und er sagt, so, kommt's zu mir, jetzt rechnen wir ab. Und er holt den ersten Diener zu sich. Und er sagt, und, wie ist dir gegangen? Und er sagt, ja, sehr gut ist mir gegangen. Du hast mir 5 Millionen gegeben, hier sind deine 10 zurück. Und er sagt, ja, boah, du bist ein guter, ein treuer Diener. Das hast du super gemacht. Komm, lass uns gemeinsam feiern. Wir feiern jetzt ein Fest. Und später reden wir dann drüber. Du kriegst noch ein bisschen mehr Verantwortung in meiner Firma. Der zweite denkt sich, naja, schön. Und der Chef sagt genau das Gleiche zum zweiten. Ja, ich habe da 2 Millionen gegeben. Du hast nochmal 2 Millionen Gewinn erwirtschaftet. Super, fein. Auch du wirst mehr Verantwortung bekommen. Komm, lass uns feiern. Es gibt jetzt eine große Party. Stell dir vor, du bist der Dritte und hörst, was der Chef zu den ersten 2 Dienern sagt. Also mir wird er ein bisschen unwohl. Und er kommt dann hin und er hat sich seine Ausrede sehr gut überlegt. Er sagt, Chef, ich weiß, du bist ein harter Geschäftsmann. Du erntest sogar dort, wo du nicht mal gesät hast. Und du bist wirklich auf einen großen Profit aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt mit der Million, die es mir du gegeben hast, am Börse oder bei den Aktien mir das verspiel, deswegen habe ich mir gedacht, ich vergrabe die 1 Million im Garten. Hier hast du sie zurück, du hast mir 1 Million gegeben, jetzt hast du sie wieder. Was wird da wohl der Chef sagen? Er hat gesagt, du bist faul, du bist unnütz, du bist böse. Und dann dreht er ihm die Worte im Mund um. Er sagt, wenn du schon gewusst hättest, dass ich so ein harter Geschäftsmann bin, dass ich auf Profit aus bin, dann hättest du doch wenigstens die 1 Million auf die Bank bringen können. Dann hätten wir ein paar Zinsen gekriegt. Ja, ich glaube, spätestens da erkennt man, dass es eine Geschichte ist, die vielleicht sich nicht so zugetragen hat, weil heutzutage, glaube ich, kriegt man selbst bei 1 Million auf der Bank nicht mehr die größten Zinsen. Naja, also ich würde mich freuen, aber für diesen Geschäftsmann, der da so mit 5 Millionen Beträgen redet, vielleicht nicht so ein großer Gewinn. Keine 100% Zinsen auf jeden Fall. Jesus hat ihm diese Geschichte erzählt. Vielleicht auf eine bisschen andere Art und Weise, aber der Grundgedanke ist der gleiche. Und am Schluss geht's nicht gut aus für diesen letzten Diener. Der Chef sagt da Folgendes zu ihm und ich lese es jetzt vor aus Matthäus Kapitel 25, Vers 28 und 29. Der Chef sagt Folgendes. Nehmt ihm das Talent, also dieser Millionenbetrag, weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und so wird dem letzten Diener das Geld weggenommen und dem ersten gegeben. Ich finde es spannend, dass die ersten beiden, obwohl sie einen verschiedenen Gewinn erwirtschaftet haben, trotzdem die gleiche Belohnung vom Chef gekriegt haben. Die Moral von der Geschichte, könnte man sagen, ist, wer gut mit dem umgeht, was ihm anvertraut worden ist, der wird belohnt. Wer schlecht damit umgeht, der wird bestraft. Wer gut mit dem Anvertrauten umgeht, der wird belohnt. Wer schlecht damit umgeht, wird bestraft. Das ist die Moral der Geschichte, aber es ist ja nicht irgendeine Geschichte, sondern ein Gleichnis, ein Vergleich, den Jesus hier erzählt. Und ganz am Anfang der Geschichte sagt er, das Himmelreich, das Reich Gottes, ist so wie diese Geschichte. Also diese Geschichte soll illustrieren, wie es eigentlich in Gottes Reich zugeht. Dass Gott darauf schaut, wie man mit dem umgeht, was uns anvertraut worden ist. Der Titel der Predigt heute ist aber, Gott ist ein guter Chef. Gott ist wie? Und im Februar haben wir uns ja Gleichnisse angeschaut, die vor allem Gott beschreiben. Und viele Leute haben dieses Gleichnis gelesen und haben gesagt, ja, Jesus sagt, es geht ums Himmelreich. Aber dieser Geschäftsmann, der ist ein bisschen so wie Gott. Und deswegen haben auch hier wir heute in der Predigt gesagt, Gott ist so wie ein guter Chef. Und ich möchte mir heute mit euch noch kurz anschauen, erstens, was wir über Gott lernen können von dieser Geschichte. Und dann zweitens, was laut dieser Geschichte unsere Aufgaben sein könnten. Also erstens zu Gott. Gott gibt dir das Richtige, ist der erste Punkt. Gott gibt dir das Richtige. Dieser Geschäftsmann, der war ein reicher Mann. Und Gott ist auch ziemlich reich. Gott ist der Schöpfer des Universums. Ihm gehört alles. Irgendein Reichtum auf dieser Erde ist gar nicht zu vergleichen mit dem, was Gott hat und kann. Aber so wie dieser Geschäftsmann in dieser Geschichte, so verteilt Gott seinen Reichtum. Er behält ihn nicht für sich. Gott hat diese Welt erschaffen. Gott hat uns Menschen erschaffen. Und hat jeden auf eine besondere Art und Weise erschaffen. Und in jedem einzelnen von uns spiegelt sich Gottes Herrlichkeit und Reichtum wider. Aber was ist es, was uns Gott wirklich so gibt? Was legt er da in unser Leben, in unser Herz hinein? Ihr habt es vorhin gehört, wie ich aus der Stelle gelesen habe, da steht nicht eine Million, sondern ein Talent. Talent, das war damals eine Gewichtseinheit, eine Maßeinheit. Und wenn man ein gewisses Gewicht von Gold oder Silber hat, dann kann man schnell sehen, wie ein Talent dann in eine Währungseinheit wurde. Und in der Antike hat man damals, wenn man sehr, sehr reich war, mit Talenten gehandelt. Das waren Beträge von Hunderttausenden zu Millionen Euro, wenn man das vergleichen würde. Jetzt haben auch viele Leute diese Stelle gelesen und haben gesagt, naja, wenn der Geschäftsmann so wie Gott ist und den Leuten Talente gibt, dann ist es ja so wie die verschiedenen Fähigkeiten und Begabungen, die Gott in unser Leben gibt. Und deswegen sind wir heute in der deutschen Sprache zu einer Fähigkeit, zu einer Begabung Talent. Wegen dieser Bibelstelle. Und so wie Gott jeden Einzelnen von uns reich beschenkt hat, mit Talenten uns etwas anvertraut hat, so haben auch wir eine Verantwortung. Aber was heißt das, dass Gott uns reich beschenkt mit Talenten? Es heißt, glaube ich, zuerst einmal, dass alles, was wir haben, von Gott ist. Die Diener in der Geschichte, die haben nichts gehabt. Gott hat sie beschenkt. Gott hat ihnen diese Talente gegeben. Nichts können wir aus uns heraus. Es braucht Gott in unserem Leben. Zweitens glaube ich, dass es heißt, dass jeder einzelne von uns Talente, Gaben, Fähigkeiten hat. Dass jeder einzelne von uns Gottes Herrlichkeit reflektiert. Und vor allem, dass jeder einzelne von uns das auf eine unterschiedliche Art und Weise macht. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, der Vergleich mit der Geschichte, weil da wird dem einen 5, dem anderen 2, dem anderen 1 gegeben. Ich glaube nicht, dass man das zu 100% so allegorisch übertragen kann auf unser Leben. Aber man kann trotzdem sagen, genauso wie den Dienern hier verschiedene Talente gegeben worden sind, so ist es auch bei uns. Wir haben verschiedene Stärken, verschiedene Schwächen. Und manches können wir besser, manches schlechter. Auch da gibt es dann wieder verschiedene Abstufungen. Zu mir hat letztens jemand gesagt, er ist ein schlechter Musiker. Weil ich gesagt, du hast noch nie mich singen gehört, ja? Also es gibt auch da verschiedene Abstufungen bei unseren Talenten, bei unseren Gaben. Ja, zum Glück hat mich Gott nicht als Lobpreisleiter eingesetzt in dieser Gemeinde. Mir tun die Leute leid, die immer neben mir stehen. Darum stehe ich oft hinten. Alles, was wir haben, ist von Gott. Und ich glaube, dass Gott jeden einzelnen von uns auf eine angemessene Art und Weise beschenkt hat. Und ich schließe daraus auch, dass Gott deswegen nicht das Gleiche von jedem erwartet. Das ist eine gute Nachricht. Gott erwartet nicht von jedem einzelnen von euch, dass ihr das Gleiche macht für ihn. Sondern von jedem erwartet er das, was er für euch vorbereitet hat. Wie er euch erschaffen hat, mit euren Gaben, mit euren Talenten, in der Situation, in der Lebenslage, wo ihr jetzt seid, mit der Zeit, Kraft und Energie, die ihr habt, wie könnt ihr euch da am besten einbringen? Gottes Reich ist nicht wie eine Standardgröße, ja, wo alles für einen passt. Das sieht man manchmal, wenn man ein Kleidungsstück kauft und da steht nicht S oder M oder L oder XL oben, sondern da steht Standardgröße, die allen passt, ja. Gottes Reich ist nicht wie ein Mantel, den er einfach jeden einzelnen von uns drüber stülpt und jeder schaut gleich aus und jeder muss das Gleiche leisten. Nein, jeder von uns ist verschieden. Und Gott hat auch für jeden einzelnen von uns einen verschiedenen, einen unterschiedlichen Plan vorbereitet. Also schau auf dein Leben. Schau auf die Voraussetzungen in deinem Leben. Was machst du gut? Was machst du gerne? Wofür hast du Zeit? Wofür hast du Kraft und Energie? Was fällt schwierig? Und dann macht das Beste draus. Gott hat uns erstens reich beschenkt, zweitens mach das Beste draus. Wir haben diese Talente, diese Fähigkeiten von Gott bekommen. Nicht, dass uns wir daran erfreuen können oder nicht nur vielleicht, sondern weil Gott möchte, dass wir etwas für ihn tun. Er möchte, dass du dein Leben evaluierst und sagst, okay, da kann er mich einbringen. Dafür habe ich ein Herz. Da gibt es eine Not. Da könnte ich gebraucht werden. Und anhand von dessen, und wenn du das vor Gott im Gebet bringst und mal überlegst und dir die Zeit dafür nimmst, anhand dessen dich dann einbringst. Wenn dir das schwerfällt, überleg mal, was sagen eigentlich andere Leute über dich? Wo ermutigen dich andere Leute? Das ist sowieso immer ein Prinzip, das in der Gemeinde, in Gottes Volk gilt. Nicht immer das, was man von sich selbst denkt, sondern was andere in einem sehen. Gott hat uns berufen, nicht nur als Einzelne, sondern als eine Gemeinde, als ein Volk. Und oftmals, wenn wir die Bibel lesen, denkt man nur, was das für uns bedeutet, aber nicht, was das für die anderen Leute bedeutet, die wir kennen. Und dann, wenn du glaubst zu wissen oder vielleicht nur eine kleine Idee hattest, wo du dich einbringen könntest, wo du dieses Talent einsetzen könntest, dann mach's wie der erste Diener und geh und investier dich sofort. Zöger nicht länger. Investier dich. Werd aktiv und freu dich, wenn Gott dir Ertrag schenkt. Manchmal dauert's länger, manchmal ist schwierig. Wir haben das letzte Woche gehört in der Predigt vom Weinstock, manchmal ist keine Frucht da. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Aber wenn Ertrag kommt, dann schenkt Gott dir das. Und dann freut sich Gott mit dir darüber. Gott freut sich über Treue, über gute Diener. Und genauso wie der Geschäftsmann in dieser Geschichte lädt er sie ein und sagt, kommt in meine Freude, kommt zu meinem Freudenfest dazu. Lasst uns gemeinsam feiern. Weil es ist nicht ganz so wie in der Geschichte, dass wir Gottes Angestellte wären. Das hat uns auch der Christoph in seiner Predigt zum verlorenen Sohn, glaube ich, ganz klar gemacht. Wenn wir wieder Sohn zu Gott kommen, dann kommen wir nicht als Angestellte zu ihm, sondern als seine Kinder. Und Gott sagt, feiert gemeinsam mit mir. Das können wir jetzt schon genießen und eines Tages, glaube ich, werden wir da noch ein viel größeres Fest sehen. Eine Belohnung und Erträge von dem, wo wir uns eingebracht haben. Gott bewertet auch nicht das, was dann danach am Ende rausschaut. Zumindest nicht nach dem, wie du dich vielleicht angestrengt hast. Nicht jeder muss das Gleiche bringen. Der eine Diener, der hat 5 Talente, 5 Millionen zurückgebracht, der andere 2. Und Gott hat sich über beide gefreut, weil sich beide mit ganzem Herzen eingebracht haben. Weil die Kurve nach oben gegangen ist, nicht nach unten. Weil die Herzenseinstellung die richtige war. Weil sie gesagt haben, ja, wir wollen das sofort investieren. Und nicht feige waren und es vergraben haben. Und ich glaube, das werden wir in unserem Leben noch viel mehr sehen. Und dann eines Tages, wenn Jesus wiederkehrt, wisst ihr, der Himmel, das ist nicht Engel, die auf Wolken sitzen und eine Harfe spielen. Es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich glaube, dass Gott uns auch in der Ewigkeit mit unseren Fähigkeiten, Gaben und Talenten einsetzen möchte. Dass der Himmel eine aktive, eine freudebringende Teilnahme an Gottes Absichten sein wird. Er erneuert unsere Körper, er macht uns neu, er stärkt uns. Aber trotzdem werden wir unterschiedlich sein und uns in Gottes Reich in Ewigkeit einbringen können. Die einzige Frage, die sich jetzt vielleicht manchen noch von uns stellt, der, wenn das jetzt so gut klingt und es eigentlich ganz klar ist, dass sich jeder von uns einbringen sollte, wieso gibt es dann Leute wie diesen einen Diener, die ihr Talent vergraben? Ich glaube, das ist, weil immer ein Risiko dabei ist. Wenn man Geld anlegt, ist ein Risiko dabei. Wenn man sich wo einbringt, mit seinen Talenten, mit seinen Stärken, ist auch immer ein Risiko dabei. Und wenn man viel investiert, dann ist auch viel am Spiel. Aber ist es dann ein sicherer Weg, dass wir unsere Talente vergraben? Versteht es mich nicht falsch. Ich rede jetzt nicht zu Leuten, denen es gerade nicht gut geht, die sich gerade nicht einbringen können. Ich habe gerade die Woche auch die Botschaft von einem guten Freund von mir, der ein Pastor in England ist, gehört. Der ist gerade schwer unter Depression gelitten in den letzten Monaten. Und es wäre grausam, wenn ich jetzt zu ihm sagen würde, hey, du vergräbst dein Talent. Davon reden wir jetzt wirklich nicht. Und es gibt genügend Leute auch hier heute bei uns im Gottesdienst, wo ich weiß, es läuft gerade wirklich schwierig. Es geht nicht darum, dass man jetzt jemanden, dem es wirklich schlecht geht und der einfach durch äußere Umstände und auch innere Umstände so eingeschränkt ist und einfach nicht mehr kann, ja, wo es wirklich nur mehr darum geht, an Gott festzuhalten und in dem Wissen, dass er dich festhält. Von dem reden wir jetzt nicht. Wir reden von Leuten, die von Gott reich beschenkt worden sind und trotzdem ihre Talente vergraben. Und wenn schon dieser eine Diener, der nur ein Talent hatte, bestraft worden ist, dass er es vergraben hat, wie wird es dann manchen Leuten gehen, die von Gott reich beschenkt worden sind, die viele Talente haben und trotzdem alles vergraben? Wir ziehen uns zurück, wir wollen nichts Falsches tun, ja, kein Risiko eingehen, keine Fehler machen. Aber wisst ihr was, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir seine Jünger sind, das ist kein sicherer Weg. Müsst euch nur das Beispiel von Jesus anschauen. Er ist gekreuzigt worden. Und wir folgen einem Herrn, einem Gott, der gekreuzigt worden ist. Der sein Leben gegeben hat für uns. Und genauso erwartet auch er von uns, dass wir unsere Talente, unser gesamtes Leben, unsere Kraft und Energie ihm überlassen und sagen, mach du daraus, was am besten ist, für dich und für dein Reich. Wenn du dich jetzt vielleicht darin erkennst oder gerade erinnert hast, dass in deinem Garten ein Talent vergraben ist, dann gibt es trotzdem eine gute Chance. Komm zu Jesus. Buße und Umkehr. Komm zu ihm, der für dich am Kreuz gestorben ist, der dir deine Sünden vergibt, der alles Schlechte, was wir gemacht haben und alles Gute, was wir nicht gemacht haben, auf sich genommen hat, dafür ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist und wieder auferstanden von den Toten. Komm zu ihm und dann mach es so wie er und gib dein ganzes Leben für Gottes Reich hin. Das ist besser, als es zu vergeuden. Ich möchte jetzt die Predigt schließen, indem ich euch nochmal daran erinnert. Jeder von uns hat verschiedene Ausgangslagen. Jeder ist unterschiedlich. Jeder ist einzigartig. Aber eines Tages zählt es, was du daraus machst. Es zählt nicht unbedingt die Menge des Ertrages, die Anzahl an Früchten, die da reinkommt, sondern es geht darum, geht es nach oben oder geht es nach unten? Ist es ein Ja, ist es ein Nein? Hast du etwas daraus gemacht oder nicht? Wo bist du jetzt verantwortlich? Wo bringst du dich jetzt ein? Gibt es eine Gruppe, einen Kreis, eine Person, mit der du dich öfters triffst, wo du jetzt, hier, heute, diese Woche, dein Talent, deine Gaben einbringen kannst? Bete, dass Gott dir hilft, dass du dich da weiter investieren kannst, dass Gott dir weiter zeigt, Möglichkeiten, Bereiche und vielleicht sogar neue Talente und Fähigkeiten, die in dir schlummern, von denen du noch keine Ahnung hattest. Übrigens, wenn du das in jemand anderem erkennst, dann sag es denen, ermutig sie. Und jetzt können wir auch schon alle in Gottes Freude teilen. Das ist das Schöne. Auch jetzt sehen wir schon die ersten Früchte unseres Ertrages. Und eines Tages noch viel, viel mehr. Amen. Ich bete noch für uns. Vater, danke, dass du wie ein guter Chef bist, der jedem genau das gibt, was er braucht, der jedem das anvertraut, mit dem wir umgehen können und der weiß, was wir an Zeit und Energie und Möglichkeiten haben, um uns einzusetzen. Möchte ich zuerst für die bitten, die ja gerade gar nicht irgendwie die Möglichkeit haben, sich einzubringen, denen es wirklich schlecht geht, dass du sie stärkst, dass du ihnen nahe bist, dass du ihnen hilfst, dass sie in dir bleiben. Möchte ich auch für die bitten, die in denen Talente schlummern, aber die noch nicht wissen, wie sie sie am besten einsetzen können. Herr, zeig ihnen das. Herr, hilf ihnen auch, wenn sie etwas vergraben haben, dass sie die Schaufel nehmen und das wieder ausgraben und in ihrem Leben umsetzen. Ich möchte dich auch für die Leute bitten, die sich schon so sehr einbringen, undankbare Arbeit leisten. Sachen, die hinter den Kulissen geschehen, Sachen, die keiner sieht. Herr, schenk du ihnen jetzt schon Frucht und Erträge. Lass sie jetzt schon an deiner Freude teilhaben. Und lass uns jetzt schon dieses Ziel sehen, dass wir eines Tages alle gemeinsam noch viel voller an deiner Freude teilhaben können. Danke, Vater, dass du das für uns möglich gemacht hast, durch deinen Sohn, den du in diese Welt gesandt hast. Und in seinem Namen beten wir. Amen.